Nimm diese Tür, die Gott für dich geöffnet hat. Geh da durch in Jesu Namen. Geh seinen Weg. Danke, liebes Lobpreisteam. Danke für eine Offenheit im Geist heute Morgen, dass wir gemeinsam beten können, gemeinsam Gott suchen können und gemeinsam seinen Weg gehen können. Seit Montag bin ich wieder oder sind wir wieder stolzer Besitzer eines Festnetztelefonanschlusses. Das ist schon ein mittleres Wunder, muss man sagen. Aber es hat erst dann funktioniert, als wir oder besser gesagt ich aufgehört habe zu kämpfen und wir gesagt haben, wir legen das einfach unserem Herrn hin und wir klären das Ganze im Gebet. Wir haben schon im Vorfeld an denjenigen wahrgenommen, die die Termine nicht wahrgenommen haben, die Techniker, die nicht gekommen sind. Und seit Montag sind wir sehr dankbarer Besitzer eines Festnetzanschlusses und das Leben ist mit Internet und so wieder normal. Ja, man kann sich das ja mal gar nicht mehr vorstellen, wie das so ist, wie das dann früher war, als wir noch gar kein Internet gehabt haben. Und es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir alle Dinge unseres Alltags im Gebet mit Gott bewegen. Und dass wir auch diese banalen Dinge, die uns manchmal so blockieren können, auch, und einige haben es schon gemerkt, mich hat das relativ stark genervt, ja, wenn wir diese Dinge zu Gott bringen und einfach ihm darin vertrauen und er auch einfach dann Hilfe gibt, auch in solchen praktischen Dingen. Darf euch auch um euer Gebet bitten. Ich muss morgen nochmal ins Krankenhaus gehen und soll untersucht werden nochmal. Es ist eine reguläre Nachuntersuchung von meinen Problemen, die ich am 20. Januar in Velbert vor einem Jahr gehabt habe, aus denen Gott ganz wunderbare Dinge gemacht hat. Und da soll ich morgen nochmal zu einer Untersuchung nach Niederberg. So, wenn ihr da morgen früh an mich denkt, dann wäre ich euch sehr dankbar. Nachfolge, Bewegung und Richtung. Wir haben das hier auf dem Flipchart vom letzten Mal, die Zeichnung, die der Andi gemacht hat. Ich denke, das war eine richtig gute Predigt, die uns der Andi letzte Woche gehalten hat. Jemand einverstanden? Also er hat sich auch richtig wieder zu Hause gefühlt hier, glaube ich, ja. Also als Kind dieser Gemeinde, und ich finde das klasse, wenn wir Leute dann auch wieder willkommen heißen können, die früher einmal hier gewesen sind in der Gemeinde. Er hat uns sehr klar gesagt, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht um drinnen oder draußen kümmern, sondern dass das Entscheidende ist, welche Richtung ist für uns da, in welche Richtung bewegen wir uns. Nachfolge bedeutet Richtung und Bewegung. So auch heute Morgen diese Frage, und ich möchte diese Gedanken, die uns der Andi das letzte Mal gegeben hat, ein wenig weiter vertiefen. In welche Richtung bewegst du dich? Wie bist du mit Jesus unterwegs? Was ist deine Lebensrichtung? Welche Richtung hast du in deiner Nachfolge? Einige haben heute Morgen schon die Bibelstellen zu Hause gelesen, weil ich eine WhatsApp verschickt habe mit dem Predigttext beziehungsweise mit dem Hinweis, dass ihr die Predigtstellen auch in der Bible App, in der Holy Bible auf eurem Handy finden könnt. Wenn jemand diese WhatsApps von mir noch nicht bekommt, sagt, ich will die aber haben, ich verschicke ab und zu mal, dann schickt ihr mir einfach eine WhatsApp an 010 160 908 7. Und 4 mal die 0 ist ganz einfach zu merken. Und dann tue ich euch auf meine Liste mit dazu. Ich setze da niemanden drauf, weil seine Nummer in unserer Datenbank gespeichert ist. Aber wenn du ab und zu mal so Nachrichten von mir bekommen möchtest, dann schick mir einfach eine WhatsApp. Heute Morgen heißt unser Thema in Anschluss daran, an das, was wir das letzte Mal gehabt haben, Nachfolger von Jesus. Sie sind persönlich berührt und individuell beauftragt. Hier seht ihr noch inzwischen ein Blatt vom Mittwochabend von unserer Gebetsstunde. Übrigens, ich bin begeistert davon, wie viele Leute zur Gebetsstunde kommen. Am Mittwoch haben wir für Israel gebetet. Hier seht ihr die Stichpunkte davon. Das ist richtig klasse, wie viele Leute sich da regelmäßig zum Gebet treffen, zur Fürbitte. So, das gefällt mir richtig gut. Also, Nachfolger von Jesus, persönlich berührt und individuell beauftragt. Wir wollen heute Morgen uns mit Johannes Evangelium Kapitel 1 beschäftigen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann bitte öffnet sie, weil wir einen längeren Text heute Morgen anschauen wollen und den in mehreren Schritten durchgehen wollen. Wir wollen über verschiedene Menschen sprechen, die Jesus in die Nachfolge hineingerufen hat, denen er begegnet ist und denen er gedient hat. Und wir wollen anschauen, wie er sie persönlich berührt hat und wie er sie individuell beauftragt hat. Andi hat uns das letzte Mal klar vor Augen gehalten, dass wir einen allgemeinen Ruf in die Nachfolge haben. Wir sind gerufen, Jesu Nachfolger zu sein, uns in die richtige Richtung zu bewegen, nämlich auf Jesus zu, nicht von Jesus weg. Und er hat gesagt, dass wir als Jünger einen allgemeinen Auftrag haben, nämlich, dass wir hingehen sollen, dass wir aller Welt das Evangelium predigen sollen, dass wir es unserem Fellbart predigen sollen. Und es ist eine nächste Gelegenheit dafür, wenn wir diesen Einsatz für Pro Christ als Vorbereitung machen, unserem Fellbart das Evangelium zu verkündigen, es weiterzugeben. Aber, und das ist der nächste Schritt, den wir heute Morgen anschauen wollen, was ist dein individueller Auftrag und was ist deine Berührung, die du dazu brauchst, um dazu in der Lage zu sein? Ich finde das sehr interessant, überall in der Bibel zu sehen, wie Jesus Menschen ganz individuell behandelt und ihnen nicht irgendwie so allgemein von der Stange dient, sondern ganz persönlich sie berührt, da wo sie das brauchen, aber sie dann auch beauftragt, weiterzugehen und Schritte zu machen. Da wollen wir zunächst mal Johannes Kapitel 1 aufschlagen und ab Vers 19 lesen die Geschichte von Johannes dem Täufer. Und das ist auch unsere erste Überschrift heute Morgen. Johannes der Täufer, was hat Jesus mit ihm gemacht? Wie ist Jesus ihm begegnet? Er hatte ja eine Berufung, ein Vorbereiter für Jesus zu sein. Seine Berufung war, Israel darauf aufmerksam zu machen, es kommt jemand Größeres. Für ihn bin ich nicht wert, dass ich seine Schnürsenkel oder seine Riemen von seinen Sandalen löse, sondern ihm diene ich durch mein Zeugnis, durch das, was ich in diese Welt hineingebe. Und dies ist das Zeugnis, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Johannes der Täufer wusste sehr klar, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, wer bist du denn? Bist du Elia? Und er sagt, ich bin es nicht. Bist du ein Prophet? Und er antwortete, nein. So, er wusste, wer er nicht ist. Manche Menschen wissen es nicht, wer sie nicht sind. Doppelte Verneinung. Was bedeutet das? Sie maßen sich etwas an. Sie tun etwas, was nicht ihrer Berufung entspricht, was nicht ihrer Verantwortung und nicht ihrem Mandat entspricht. Gestern in dem Seelsorge-Supervisionstag haben wir über das Mandat gesprochen, was jemand hat. Den Auftrag, den wir von Gott bekommen haben. Und da haben wir festgestellt, es gibt spezielle Aufträge, zu denen nicht jeder berufen ist. Und es gibt allgemeine Aufträge, zu denen jeder berufen ist. Zum Beispiel ein Zeuge Jesu zu sein, etwas von Jesus weiterzugeben. Aber Johannes hatte ein spezielles Mandat. Vers 23, er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn. Das ist mein Auftrag. Ich soll einfach eine Stimme in der Wüste sein. Er hat sich nicht genommen, obwohl man ihm das gesagt hat, obwohl man ihm es in den Mund gelegt hat. Hey, du bist doch der Christus. Du bist doch der Gesandte. Du bist doch der Elia. Und wenn wir uns auskennen in der Bibel, dann wissen wir, dass über ihn gesagt wird, ja, er war wirklich der Elia. Aber was hat Johannes dazu bewogen, hier eher defensiv zu reagieren? Zu sagen, nein, das bin ich nicht. Ich nehme mir nicht etwas, was mir nicht gegeben ist. Ich glaube, er war ein sehr demütiger Mensch. Er war ein Mensch, den Gott berührt hat, der von Mutterleib an erfüllt war, so sagt uns die Schrift, mit dem Heiligen Geist und der von Gott eine Offenbarung bekommen hat über das, was er selbst ist und wer Jesus ist. Siehe, das Lamm Gottes. Wenn wir die Verse weiterlesen, dann sehen wir, dass Johannes sagt, Jesus, ihn kannte ich nicht. Wenn wir das lesen, denken wir, hey, das stimmt doch nicht. Johannes der Täufer hat doch Jesus gekannt. Die waren doch sogar etwas weitläufiger miteinander verwandt. Johannes der Täufer kannte Jesus auf der geistlichen Ebene nicht. Er wusste nicht, was die Offenbarung Gottes in ihm auslösen würde, wenn er sie dann bekommen würde. Und er bekam sie. Als Jesus an ihm vorbeigeht, da bekommt er zunächst einmal für sich persönlich diese Offenbarung. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Johannes war ja durchaus erfolgreich. Er hatte Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Aber als er diese Offenbarung bekommen hat und es seinen Jüngern gesagt hat, schaut mal hin, da ist das Lamm Gottes. Da sind welche von seinen Jüngern weggegangen, auf die kommen wir gleich noch, und sind Jesus nachgefolgt, haben sich von ihm abgewendet und sind Jesus gefolgt. Trotzdem sehen wir bei Johannes dem Täufer ganz klar, er hat nicht nur Offenbarung gehabt, sondern er hat Identität gehabt. Identität, die Gott in seinem Leben bewirkt hat. Identität zu wissen, ich bin nicht Christus. Ich bin nicht Elia. Ich bin kein Prophet. Obwohl andere das anders gesehen haben. Und wisst ihr, dass das so befreiend ist, wenn man sagen kann, das ist nicht mein Ruf. Das ist nicht das, was Gott mir gegeben hat. Und deswegen nehme ich mir das auch nicht. Wenn du dir etwas nimmst, was Gott dir nicht gegeben hat, dann wirst du in eine Krise hineinkommen. Und dann wirst du das nicht bewältigen können. Deswegen, schau auf das, was Gott dir an persönlicher Offenbarung gegeben hat. Schau auf das, was deine Identität bist. Wer bist du und wer bist du nicht? Und wisst ihr, was dazu sehr stark hilft? Das ist der prophetische Dienst. Wenn Menschen dir zum Beispiel zusprechen, was Gott dir gegeben hat, und wenn ich auf das schaue, was Gott in meinem Leben auch gerade durch den prophetischen Dienst von anderen Menschen gesprochen hat, zum Beispiel im hörenden Gebet. Wenn ich mich hingesetzt habe und Menschen gebeten habe, betet für mich, was empfangt ihr von Gott, was hört ihr? Dann hat mir das Identität gegeben. Identität habe ich auch durch meine Familie bekommen. Aber vor allen Dingen auch dadurch, dass Menschen mir etwas zugesprochen haben, was sie in mir gesehen haben und was in meinem Leben Widerhall gefunden hat. Und das ist jetzt ganz wichtig. Es muss in unserem Herzen, in deinem Herzen Widerhall finden. Du bist berufen, ein Nachfolger, ein Wegbereiter für Jesus Christus zu sein. Johannes der Täufer war mehr in der Rolle des Wegbereiters. Und deswegen bekommst du Offenbarung, bekommst du Identität, aber auch als Jünger einen Auftrag. Und dieser Auftrag war für Johannes dem Täufer, dass er mit Wasser tauft und dass er den Weg vorbereitet, eine Stimme des Rufenden in der Wüste gewesen ist. Und so wie Johannes einen Auftrag hatte, so hast du als Jünger einen individuellen Auftrag. Gott berührt dich ganz persönlich, so wie er Johannes berührt hat. Und er gibt dir einen Auftrag. Und bei Johannes kam noch dazu, dass er eine Herausforderung gehabt hat. Nun, Herausforderung, das lieben wir ja nicht unbedingt so. Aber ich sehe überall, wo Gott Geschichte mit uns macht, mit Menschen macht, ist das miteinander verknüpft. Auftrag und Herausforderung. Wir sind nicht dazu berufen, ein Leben in unserem geistlichen Schaukelstuhl zu führen und uns hinzusetzen und ein bisschen gemütlich durch das Leben zu gehen. Dann verpasst du den Auftrag, den Gott für dein Leben gegeben hat. Sondern schau, was Gott dir gegeben hat als sein Jünger. Komm aus deinem Sessel raus, setz dich in Bewegung und geh auf Jesus zu und geh, sei unterwegs in seinem Auftrag. Die Herausforderung, das wissen wir bei Johannes dem Täufer, hat in dem Fall auch Verfolgung bedeutet. Wir wissen, dass er eingesperrt worden ist, später enthauptet worden ist. Das ist etwas, wo wir sagen, war sein Leben überhaupt erfolgreich? Hat er das, was er getan hat, überhaupt unter dem Segen Gottes getan, dass das so enden musste? Ich bin voll davon überzeugt, dass Johannes der Täufer den Auftrag Gottes getan hat und dass er nicht versagt hat, obwohl er nachher in eine richtig tiefe Krise gekommen ist, wo er gesagt hat, ist das wirklich der Messias? Bist du das wirklich, Jesus? Solche Zweifel kommen auch manchmal in unserer Nachfolge, wo wir alles hinwerfen möchten und sagen möchten, es hat sowieso keinen Wert. Ich ermutige euch, ihr Lieben, geht in der Identität voran, die Gott euch gegeben hat. Als Johannes das gepredigt hat, da waren zwei Jünger, die kamen aus Bethsaida. Und diese zwei Jünger, die seine Jünger waren, haben seine Botschaft gehört. Ihr wisst, wie sie heißen. Wenn ihr lest, Andreas, tja, und der zweite Name, den wissen wir nicht. Wir nennen ihn einfach mal Mr. X. Ja, sein Name wird uns nicht genannt. Das ist manchmal ein bisschen doof, wenn ein Name genannt wird in der Gemeinde und einer vergessen wird. Ja, dann fühlt sich Mr. X ein bisschen zurückgesetzt. Sowas finden wir auch schon in der Bibel. Obwohl ich glaube, es ist jetzt nicht ein bewusstes Zurücksetzen von dem Mr. X. Aber es sind zwei Jünger, die von Johannes diese Botschaft hören. Und der eine, das ist der Andreas. Ein durchaus beliebter Name, auch unter Christen. Wir wissen, Andreas war der Bruder von wem? Simon Petrus, ein noch beliebterer Name unter Christen. Johannes der Täufer war für diese beiden Männer aus Bethsaida ein Brückenbauer. Sie sind ihm schon nachgefolgt, aber dann durch die Offenbarung, die Johannes bekommen hat, haben sie einen nächsten Schritt. Ich schreibe es einfach mal für die junge Generation auf Englisch. Next Step gemacht. Und dieser nächste Schritt war, ich fange an, Jesus nachzufolgen. Das, was Johannes durch seinen Dienst in meinem Leben vorbereitet hat, entwickelt sich weiter und ich mache einen nächsten Schritt. Diese Offenbarung, du bist das Lamm Gottes, führte dann dazu, dass Jesus ihnen die Frage gestellt hat, was sucht ihr? Ihr könnt das ab Vers 35 lesen. Und das hat bei Andreas und dem Mr. X diese Frage ausgelöst. Jesus, wo wohnst du? Wo hältst du dich auf? Sie haben zu ihm schon einmal gesagt, Rabbi, Lehrer. Sie haben seine Herrschaft anerkannt. Und was sagt Jesus in Vers 39 dann zu Andreas und Mr. X? Kommt und ihr werdet sehen. Wo Jesus sich damals aufgehalten hat, das wissen wir auch nicht. Wo er gewohnt hat, das wird uns hier nicht beschrieben. Aber er sagt zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Kommt, macht einen nächsten Schritt, bewegt euch. Andreas, komm und du wirst es sehen. Andreas und Mr. X lösen sich von Johannes dem Täufer und folgen Jesus nach. Und dann gibt der Andreas, dessen Name später kaum genannt wird, ein Bekenntnis und sagt, wir haben den Messias getroffen. Vers 41, wir haben den Messias getroffen, Christus. Und das wissen wir alle, was das übersetzt heißt. Christus, der Gesalbte. Und ich schreibe heute ein nächstes Erfahrungsstichwort auch wieder auf Englisch auf. Holy Spirit. Heiliger Geist. Ich glaube, dass sie eine Offenbarung vom Geist Gottes gehabt haben, dass sie hier erkannt haben, dass ist Jesus Christus, der Gesalbte. Nicht nur das Lamm Gottes, wie Johannes es erkannt hat, sondern der Gesalbte. Was war sein Auftrag? Der Auftrag von Andreas? Wir lesen nachher nicht viel über ihn. Aber eins lesen wir. Sein Auftrag war Familie. Er ist in seine Familie hineingegangen, hat seinem Bruder Bescheid gesagt und gesagt, du musst unbedingt hier mitkommen. Komm mit in die Bahnhofstraße 49. Da ist der Messias offenbar. Da ist der Gesalbte da. Der hat mein Leben berührt. Komm mit. Und so wird Andreas zu jemand, der den Auftrag an seiner Familie nahe nimmt, der einen nächsten Schritt geht, aber der den Mut hat, das zu tun und weiterzugehen. Willst du den Auftrag an deiner Familie wahrnehmen? Johannes der Täufer hatte den Auftrag global für Israel, Andreas für seine Familie. Und das führte dazu, dass jemand anderes in die Nachfolge unseres Herrn hineinkam. Und das war Simon Petrus. Er ist der Nächste in der Reihenfolge, von dem wir hier lesen, in der weiteren Geschichte, Vers 42, wie er hingeht und wie Jesus ihm dann dient. Er führte ihn zu Jesus. Welch eine wunderbare Formulierung, was Andreas gemacht hat. Wir nehmen diese Formulierung ja heute teilweise auch noch wieder auf, wenn wir davon sprechen, einen Menschen zu Jesus zu führen. Er führte ihn zu Jesus. Und hier ist es nur so schlaglichthaft, was mit dem Petrus passiert. Er bekommt einen neuen Namen. Aus Simon wird Petrus, Kephas, Fels, Felsenmann, du wirst Fels heißen, Stein. Was hat Jesus mit Petrus gemacht? An dieser Stelle lesen wir gar nicht viel von ihm, aber wir alle wissen, dass nachher ganz viel von Petrus die Rede ist. Auch unter dem Stichwort Identität. Und zwar neue Identität. Aber was ich bei Petrus noch ganz stark sehe, ist die Charakterformung. Was hat Jesus an Mühe in diesen Mann investiert, der sich auf den Weg gemacht hat, aber der nicht nur derjenige war, der ab und zu ein bisschen kleine Schritte gemacht hat, sondern der so ein richtig feuriges Pferd war und der immer die Nase vorne dran hatte. Solche Leute gibt es bei uns auch in der Gemeinde. So Petrus-Typen, richtige Heißsporne. Wunderbar, dass wir sie haben. Manchmal gehen sie denen, die eher so Andreas-Charakter oder ein bisschen sanfter sind, auf den Wecker. Hey, nur hat der schon wieder eine Idee und will dies und jenes machen. Menschen, die solchen Enthusiasmus an den Tag legen, die brauchen eine besondere Charakterformung. Sie brauchen besonders das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben und die Berührung von Jesus in ihrem Leben. Aber was wird aus Petrus? Es wird ein Apostel aus ihm, ein Mann, der auf einer ganz anderen Ebene dient, den Jesus ab und zu richtig zurückpfeifen muss und ihn in die Schranken versetzen muss. Gott hat in diese Gemeinde Menschen mit Enthusiasmus, mit Begeisterung, mit einem starken Charakter gegeben und er hat sie gerufen, in der Nachfolge richtig voranzugehen und Dinge zu bewegen. Aber das geht nur, wenn du bereit bist, dir von Jesus dienen zu lassen. Und wenn du mal wieder so richtig daneben getrampelt bist, dass du dann bereit bist zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich lasse mich von dir korrigieren. Ich lasse mir von dir was sagen. Und ich lasse mir auch mal von Geschwistern etwas sagen, die mir in Liebe Zuwendung geben. Johannes der Täufer, Andreas, Petrus. Wer ist der Nächste in der Reihe? Das geht hier Schlag auf Schlag weiter. Nathanael. Nein, jetzt habe ich einen übersprungen. Entschuldigt bitte. Philippus, danke. Ihr wart schon ganz aufmerksam. Ihr müsst schreien, wenn ich was Falsches erzähle. Philippus. Er ist der Nächste, der berufen wird in die Jüngerschaft, in die Bewegung hinein. Was sehen wir bei dem Philippus ganz stark? Er war sehr nüchtern. Jesus fordert auch ihn auf, Vers 43, folge mir nach. Er war auch aus Bethsaida. Auch da war schon eine Beziehung zu Petrus und Andreas vermutlich da. Und Jesus sagt zu ihm, folge mir nach. Nathanael, Philippus, du musst eine Entscheidung treffen. Was sagt Philippus dann zu dem Nächsten in der Reihenfolge, den ich gerade schon genannt habe, zum Nathanael? Der geht nämlich dann zum Nathanael und sagt ihm, komm, wir haben den gefunden, von dem das Gesetz und die Propheten sprechen. Vers 45. Wir haben Jesus, den Sohn des Josefs von Nazareth gefunden. Merkt ihr den Unterschied? Andreas hat gesagt, wir haben den Messias getroffen. Philippus sagt, wir haben den Philippus, den Sohn von, des Josef von Nazareth getroffen. Den, von dem das Gesetz und die Propheten sprechen. Bei ihm sehen wir eine gewisse Nüchternheit. Der ist nicht gleich so abgefahren, sondern ist mit dieser Nüchternheit unterwegs gewesen. Auch solche Leute haben wir in unserer Gemeinde, die eher nüchtern sind, die nicht gleich so mit den Händen und ganz hoch und immer eher die Bedenkenträger sind. Wisst ihr, was für euch wichtig ist, liebe Nüchternen, eher ja, norddeutschen, kühlen Leute, zu denen ich ja auch gehöre? Ihr müsst den Papa treffen. Was sagt Philippus nämlich später zu Jesus? Jesus, zeig uns doch den Vater. Das genügt uns. Wenn wir den Vater sehen, das genügt uns. Johannes 14, Vers 8. Aber Philippus, er hat immer diese natürliche, menschliche Komponente reingebracht. Als sie da unterwegs waren und vor ihnen die 5000 Leute saßen und Jesus gerade so sich vorbereitet, das Wunder zu tun, was sagt der Philippus da? Jesus, woher sollen wir denn Brote bekommen für all diese Leute? Wo kaufen wir Brot? Das war sein erstes Bedenken, was er geäußert hat. Und das zweite Bedenken war, die Kohle reicht nicht. 200 Denare haben wir, aber das reicht doch überhaupt nicht. Für so viele Leute. Oh, wir sind völlig überfordert hier mit unserem Auftrag. Jesus, was sollen wir tun? Hallo, ihr Lieben in der CGV, die so einen Philippus-Charakter haben. Petrus, der ist schon lange unterwegs, der sieht schon im Geist, wie alles passiert, wie das Brot ausgeteilt wird. Und Philippus, der sitzt noch einmal da, wo sollen wir die Kohle herkriegen? Wir haben kein Geld in der Kasse. Philippus, du musst den Papa treffen. Und das gibt deiner Jüngerschaft richtig Auftrieb. Und dann, lieber Philippus, dann wirst auch du Wunder erleben. Und dann wird auch unter deinen Händen das Brot mehr. Manche wissen ja nicht, wo der Philippus sonst noch auftaucht. Man vermutet, dass er in den anderen Apostelverzeichnissen Bartholomäus genannt wird. Das nur so als eine kleine Erklärung am Rande. Ihr Lieben, wo sind die nüchternen Leute unter uns? Wo sind die nüchternen Leute, die diese Berührung brauchen, die heute Morgen sagen, ich will in der Jüngerschaft vorangehen. Ich will nicht stehen bleiben, ich will nicht weggehen, ich will vorwärts gehen. Gott wird euch dabei helfen. Und Gott liebt auch diejenigen unter uns, die zu den Nathanaels gehören. Und Nathanael ist heute der Letzte in der Reihenfolge, den wir hier sehen, den wir anschauen wollen. Er ist der Letzte, aber nicht das Letzte. Nathanael, ein Mann, der auch in seiner Weise Berührung mit Gott erlebt. Als der Philippus zu ihm kommt, ab Vers 45, und ihm diese menschliche Darstellung gibt, wir haben den aus Nazareth getroffen. Was ist die Argumentation, die Nathanael dann gibt? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Übrigens, das sagt man auch manchmal über Felbert. Was kann aus Felbert Gutes kommen? Bevor ich hier in die Gemeinde gekommen bin, haben manche so mir gegenüber gemunkelt, oh, die Felberter Gemeinde ist eine nicht so ganz so einfache Gemeinde. Ja? Was kann aus Felbert Gutes kommen? Wisst ihr, was ich empfinde? Ich weiß nicht, was sie überhaupt haben. Ich weiß nicht, was die überhaupt haben. Ich finde das überhaupt nicht kompliziert hier. Oder ihr habt mich noch nicht kennengelernt. Oder ich euch noch nicht. Wisst ihr, man kann immer so gucken und so gucken. Und in der Nachfolge ist es wichtig, dass wir nicht sagen, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Was sagt Jesus zu ihm? Ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du bist ein aufrechter Mann aus Israel. Jesus hat das Gute in ihm gesehen. Jesus hat das gute Potenzial in ihm gesehen. Und wisst ihr, was er dann zu ihm gesagt hat? Du wirst Größeres sehen. Du wirst den Himmel offen sehen. Vers 51. Du wirst die Engel Gottes auf- und absteigen sehen. Nathanael hat diese Abwehrhaltung gehabt. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und dann berührt Jesus ihn. Und wozu führt das? Es führt zu einer total veränderten Haltung. Diese Berührung, die er mit Gott hat, die führt dazu, dass er ein Bekenntnis über Jesus ablegt. Dass er sich zu ihm stellt und sagt, ich vertraue dir. Ich glaube an dich, dass du der Sohn Gottes bist. Und wir sehen, wie sich die Herzenshaltung von Nathanael total ändert. Aus dieser Reserviertheit heraus wird eine Offenheit und ein Bekenntnis, du ist der Sohn Gottes. Und dann gibt Jesus ihm diese Zusage und diese Verheißung. Du wirst Größeres sehen. Du wirst den Himmel geöffnet sehen. Du wirst die Engel auf- und niedersteigen sehen. Was kann aus Felbert Gutes kommen? Du bist der Sohn Gottes. Du wirst Größeres sehen. Du wirst die Engel vom Himmel auf- und niedersteigen sehen. Liebe Gemeinde, dieser Ruf in die Nachfolge ist ganz individuell. Jesus dient einem Johannes dem Täufer. Er dient einem Andreas und auch einem nicht genannten Mr. X. Er dient dem Simon aus dem Kephas, aus dem Petruswirt. Er dient dem Philippus. Und der überwindet durch die Begegnung mit dem Papa die menschliche Natürlichkeit, die Sichtweise, die er immer nur auf das Menschliche sieht. Und er begegnet dem Nathanael, eine Abwehrhaltung hat. Er sieht das Gute in ihm und er hat einen größeren Auftrag für ihn. Und ich sage dir heute Morgen, Nathanael, du wirst Größeres sehen. Du wirst Größeres sehen, auch wenn deine Zweifel in deinem Herzen da sind und du denkst, was kann Jesus in meinem Leben Gutes tun? Dieser Zimmermann aus Nazareth, der, von dem der Frank da vorne predigt, zu dem ich noch nicht die Beziehung habe, aber ich will sie haben. Und ich will sagen, du bist der Sohn Gottes, komm wirke in meinem Leben. Wenn du dich heute Morgen in einem dieser Jünger wiedergefunden hast und sagst, Jesus, ich will dir begegnen, ich brauche diese Charakterformung von dir, aber ich will in der Nachfolge in Bewegung sein und meinen Auftrag ausfüllen, dann lade ich dich ein, jetzt zum Gebet aufzustehen und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich stelle mich dir. Du siehst mich ganz individuell und ich nehme heute Morgen deine Berührung in Anspruch. Ihr Lieben, ich stehe schon. Und du darfst auch aufstehen. Und du darfst sagen, Jesus, hier bin ich heute Morgen. Du dienst mir und dein Geist setzt mich frei, dass ich als ein Jünger unseres Herrn unterwegs sein kann in seinem Auftrag. Und die Stichworte, die er mir auf mein Flipchart persönlich schreibt, aufzunehmen. Und Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam Gemeinde bauen dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du derjenige bist, mit dem wir von ganzem Herzen unterwegs sein dürfen in deinem Reich. Jesus, ich danke dir, Herr, dass wir Reich Gottes bauen dürfen hier in Velbert. Und unser Velbert, es gehört dir. Und wir geben es dir hin, Jesus Christus. Und wir nehmen diesen Auftrag an. Wir nehmen diesen Auftrag an für ProChrist. Wir nehmen diesen Auftrag an für den Alpha-Kurs. Wir nehmen diesen Auftrag für unsere Familie an. Wir nehmen diesen Auftrag an, da wo du Menschen in einen übergeordneten Dienst hineingerufen hast. Apostolisch, wegweisend für andere. Und wir nehmen diesen Dienst an, wo du Menschen in eine Ebene hineingeführt hast, wie Johannes den Täufer. Ich danke dir, Herr, dafür. Aber wir nehmen auch deine Charakterformung an. Und Herr, ich bete für die, die sich so wie Mr. X fühlen, der nicht genannt ist. Aber du kommst, du gibst deine Berührung und du gibst uns deinen Namen, deinen neuen Namen, Herr, den wir in unserem Leben tragen dürfen. Weil du, Jesus Christus, der Gesalbte bist, der unser Leben durch den Heiligen Geist salbt. Und Bruder, Schwester, ich segne dich in Jesu Namen. Ich segne dich, dass du diese Charakterformung unseres Herrn erlebst und dass du mit ihm den nächsten Schritt in der Nachfolge gehst. Jesus Christus ist der Herr und das bekennen wir heute Morgen gemeinsam. Ich lade euch ein, wenn ihr Gebet wünscht, geht zum Gebetsteam. Wenn du mit jemandem beten möchtest, dann wende dich einfach demjenigen zu, der neben dir steht und dann betet gemeinsam, segnet einander. Frag aber vorher, ob du das tun darfst, überrumpel niemanden dabei, sondern sei höflich und sei so im Geist unterwegs. Und wir wollen durch die Unterstützung des Lobpreisteams noch beten und miteinander singen. Bitte.